Am helligsten Tag raubte ein unmaskierter Mann 1995 eine Bank aus. Es waren überall Videokameras, aber es schien ihn überhaupt nicht zu stören. Die Polizei wertete das Videomaterial aus und konnte diesen Mann sehr schnell identifizieren und gefangen nehmen. Dieser Mann, er war aber völlig verblüfft, völlig verwundert, denn er dachte, er ist völlig unkenntlich. Denn er hatte sich vor dem Überfall sorgfältig sein ganzes Gesicht mit Zitronensaft eingerieben. Und er hielt sich für so schlau, dass er dachte, so wird niemand sein Gesicht erkennen können. Nun, diesen Fall gebrauchten zwei Psychologen als Beispiel für das Phänomen der Selbstüberschätzung. Es wird dann auch Dunning-Kruger-Effekt genannt. Demnach überschätzen sich inkompetente Menschen, sie überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten, und zwar auffällig oft, während sie gleichzeitig die Leistungen kompetenter Menschen unterschätzen. Also sie denken, sie sind viel besser, als sie eigentlich sind, und solche, die eigentlich wirklich etwas drauf haben, die sagen sie, ach komm, das ist doch alles nicht so richtig. Und das ist ein Dilemma, denn sie sind sich dieses Phänomens überhaupt nicht bewusst. Sie merken gar nicht, wie viele sie nicht richtig beurteilen. Und diesen Dunning-Kruger-Effekt, den sieht man überall. Wenn man mal fragt, bist du ein guter Autofahrer, dann ist dieser Effekt besonders häufig vorzufinden, oder? Wie schätzt man die eigene Arbeitsleistung ein? Oder die eigene Intelligenz? In manchen Hochschulen wurde das mal umgefragt und 92% der Studenten hielten sich besser als der Durchschnitt. Das ist mathematisch schwer einzuordnen. Und das trifft nicht nur auf natürliche Fähigkeiten zu, sondern in einem noch viel höheren Maß auf die Moral. Auf die Frage, bist du ein guter Mensch? Antwortet eine erstaunliche Mehrheit der Menschen positiv. Oh ja, ich bin ein guter Mensch. Natürlich bin ich ein guter Mensch. Wir halten uns vielleicht nicht für perfekt, aber doch ziemlich gut, überdurchschnittlich gut. Immerhin sind wir keine Schwerverbrecher oder. Und es gibt auch immer wieder Situationen, da tun wir zumindest das Richtige oder versuchen es. Also gemessen an dem Großteil der Menschen gehöre ich auf jeden Fall zu dem obersten Viertel. Die Söhne Jakobs, sie litten wohl auch an Selbstüberschätzung. Denn sie wollen die Sünde ihres Herzens überhaupt nicht ernst nehmen. Sie sehen darin überhaupt kein Problem. Und bemerken dann auch gar nicht, wie es immer schlimmer wird mit ihnen und sie hinabführt auf einen Weg, der offenbar macht, wo sie eigentlich stehen. Der Fortgang der Sünde lautet das Thema heute Morgen. Und in unserer Serie durch das erste Buch Mose kommen wir zum Kapitel 37 und lesen hier die Verse 12 bis 36. 1. Mose, Kapitel 37, Abvers 12. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm, hier bin ich. Da sagte er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. Da sandte er ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn, was suchst du? Und er sagte, ich suche meine Brüder. Teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan gehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Als sie ihn von Ferne sahen Und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zu dem anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinem Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinem Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser drin. Dann setzten sie sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam, von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? Kommt, lass uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf, und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel. Sie brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Dann nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden. Untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Da untersuchte er ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Zerrissen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und all seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten, aber er weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einem Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Eine erschütternde und auch bewegende Geschichte. Und sie lehrt uns einiges über die Sünde in uns Menschen. Zum einen die Bosheit der Sünde. Mose betont die Bosheit und die Widerlichkeit der Sünde durch einen beeindruckenden Kontrast, einen Vergleich, der hier aufgestellt wird. Denn zunächst lesen wir von Josef, der noch bei seinem Vater ist. Und Jakob beauftragt ihn nun, nach seinen Brüdern zu schauen, um nach ihrem Wohlergehen zu sehen. Hier kommt wieder das Wort Shalom vor. Sieh nach ihrem Frieden, sieh, ob es ihnen gut geht. Josefs Brüder versteckten ihren Hass und ihren Neid nicht vor ihrem kleinen Bruder. Wir haben am Anfang des Kapitels gelesen, sie konnten nicht mal ein freundliches Wort mit ihm reden. Sie konnten ihm noch nicht mal einen Friedensgruß geben. Und dennoch antwortet Josef nicht, ach Papa, meine Brüder ärgern mich immer. Die sind immer so gemein. Schick doch lieber irgendeinen deiner Diener. Ich will da nicht hingehen. Die sind so unfreundlich zu mir. Nein, er sagt augenblicklich, hier bin ich. Das ist ein Ausdruck bereitwilligen Gehorsams. Ich stehe dir zur Verfügung. Hier bin ich, um dahin zu gehen, wohin du mich sendest. Während Jakob und seine Familie bei Hebron wohnten, weideten die Söhne bei Sichem, erfahren wir hier in diesen ersten Versen. Nun, Sichem liegt 80 Kilometer weit entfernt von Hebron. Josef war mehrere Tage unterwegs, um nach seinen Brüdern zu schauen. Jakob bat ihn nicht, oh komm, lauf doch mal schnell die Straße runter und ruf deine Brüder zum Essen, sondern er musste eine weite Reise machen. 80 Kilometer. Und das ohne Auto. Außerdem war Sichem nicht der beste Ort für die Söhne Jakobs. Genau an dieser Stelle haben zwei der Söhne, Simeon und Levi, aus Rache für die Misshandlung von ihrer Schwester Dina, das halbe Dorf hinterrücks ermordet und die Frauen und Kinder verschleppt. Die Familie hatte überhaupt keinen guten Ruf. Gerade dort in Sichem, wo zwei der Söhne sich so versündigt haben, gerade da sollen sie jetzt hin. Ein gefährlicher Ort. Vielleicht war das sogar der Grund, warum Josef nach dem Wohlergehen schauen sollte. Ob sie dort irgendwie in Konflikte geraten sind. Ob es dort noch irgendwie etwas an Problemen gab. Doch dort im Norden gab es große Weideflächen. Und in trockenen Zeiten mussten sie anscheinend weite Strecken gehen, um ihre Herden ernähren zu können. Doch als Josef in Sichem ankommt, sind seine Brüder nicht da. Er findet sie nirgendwo. Doch Josef, er dreht nicht einfach um und sagt, oh, Pech gehabt, na, dann gehe ich mal wieder nach Hause. Er sucht weiter. Er gibt sich Mühe. Er sucht so lange, bis er sich völlig verirrt. Bis er überhaupt nicht mehr weiß, wo er ist. Und in dem Moment fragt ihn ein fremder Mann, wonach er sucht. Nicht Josef fragt nach dem Weg, sondern da kommt ein Mann und sagt, hier, wonach suchst du? Und dieser Mann hat tatsächlich die Brüder von Josef gesehen. Und nicht nur das, er hat sogar gehört, wie sie gesagt haben, kommt, lass uns nach Dothan ziehen. Nach Dothan. Nun, das liegt nochmal 21 Kilometer von Sichem weit weg. Und was macht Josef? Er geht auf diese Strecke weiter. Er geht bis nach Dothan. Sein Gehorsam gegenüber seinem Vater, seine Ausdauer und seine Bereitschaft, Opfer zu bringen, um seine Brüder zu finden, um nach ihrem Wohl zu sehen, ist bemerkenswert. Er gibt so viel Mühe und so viel Anstrengung, so viel Ausdauer, um nach seinen Brüdern zu schauen. Und das bildet einen heftigen Kontrast zu dem Verhalten seiner Brüder. Sie erkennen Josef von fern, da irgendwo am Horizont, da sehen sie, das muss Josef sein. Vermutlich an seinem besonderen Mantel. Doch sie sind nicht um sein Wohlergehen besorgt. Nein, nachdem Josef mehrere Tage zu ihnen reiste, planen sie innerhalb der Zeit, die Josef braucht, um dieses letzte Stück zu ihnen zu kommen. In dieser Zeit planen sie, ihn zu ermorden. Doch warum eigentlich? Die Brüder, sie hassten Josef nicht aufgrund seines Charakters oder wegen besonderer Fähigkeiten, die er hat und sie nicht haben. Nein, sie hassten ihn, weil sie erkannten, Gott will ihn über sie stellen. So wie auch ihr Vater Jakob ihn bevorzugt hat. Hört einmal, was sie sagen, Vers 19. Siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. In der Fußnote steht in der Elberfelder, Herr der Träume. Oder Meister der Träume. Sie spotten über ihn. Aber nicht, weil sie denken, ach, der Junge denkt zu hoch von sich. Wieso stört sie dieser Traum so sehr, diese Träume, die er hatte? Nun, weil sie befürchten, hier hat Gott etwas geoffenbart. Hier hat Gott gesprochen. Das ist nicht bloß eine Fantasie eines pubertären Jungen, der sagt, oh, ich werde mal Astronaut oder ich werde mal irgendwie ein großer Politiker und dann müsst ihr alle nach meiner Pfeife tanzen. Sie merken, könnte es sein, dass Gott hier tatsächlich angezeigt hat, was er vorhat. Könnte es sein, dass dass das Gottes Plan ist. Will Gott diesen Josef, unseren kleinen Bruder, wirklich über uns stellen? Dass wir uns vor unserem kleinen Bruder verneigen müssen. Und das störte sie. Diese Idee hassten sie. Wenn das Gottes Plan und Gottes Wort ist, oh, dann wollen wir mal sehen, was aus diesen Träumen wird, wenn wir den Träumer umbringen. Die Brüder hassen Josef, weil sie Gottes Plan hassen, weil sie Gottes Wort hassen. Josef wollte ihnen Gutes tun. Er hat vieles auf sich genommen, um zu schauen, ob sie Hilfe brauchen. Er hat hier keinen Anlass für ihren Hass gegeben. Das, was sie zu diesem Mordplan veranlasste, war das, was Gott geoffenbart hat. Sie stießen sich an Gott. Und Freunde, das ist nicht nur hier in dieser Situation wahr, sondern das ist ganz allgemein eine Tatsache. Jede Sünde richtet sich letzten Endes gegenüber Gott selbst. Wir sündigen, weil wir denken, wir hätten ein Recht auf etwas, was Gott uns nicht gegeben hat. Oder weil Gott es jemand anderem gegeben hat. Wir denken, wir hätten ein Recht auf ein gutes Leben, auf Wohlstand, auf Ansehen, auf Glück. Und wenn wir es nicht bekommen, so wie wir es wollen, dann suchen wir uns einfach Mittel und Wege, wie wir es uns erreichen können, wie wir es erlangen können. Gegen Gott, gegen sein Wort, gegen sein Gebot. Und jede Person und jeder Umstand, der sich uns scheinbar in den Weg stellt, den sehen wir als Feind oder als Hindernis und bewerten es als ungerecht. Jede Sünde ist eine Rebellion gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gesetz, gegen Gottes Autorität und gegen Gottes Führung. Doch der Hass der Brüder, er macht sie blind. Sowohl für diesen Kontrast zu dem guten Verhalten Josefs, als auch zu dem Kontrast von ihren Plänen und dem Ratschluss Gottes. Sie bilden sich ein, diese Träume sind unfair. Das, was Gott vorhat, das ist nicht gerecht. Wir müssen für unser eigenes Recht sorgen. Wir müssen unsere eigenen Träume verwirklichen. Und innerhalb von kürzester Zeit, während Josef in Sichtweite über das Feld zu ihnen kommt, sind sich diese 10 Brüder alle einig: Lass uns ihn erschlagen. Aus Hass und Eifersucht, die wir in den ersten Versen gehört haben, wird in kürzester Zeit die Bereitschaft zum Mord. Und zwar in dem Verständnis, dass sie das Recht haben, Josefs Träume zu verhindern, damit sie sich ihre eigenen Träume erfüllen können. Jesus erwarnt in der Bergpredigt und sagt: Schon der Hass gegenüber dem Bruder ist Mord im Herzen. Es geht dabei noch nicht mal so sehr um Josef als Person, aber um seinen gottgegebenen Traum zu verhindern, müssen sie den Träumer loswerden. 10 Brüder merken nicht, wie böse Sünde ist. 10 Brüder merken nicht, wie böse ihre Gedanken und ihre Pläne sind. Sie ermutigen sich gegenseitig, dass das das Beste ist, was sie tun sollten. Dass das von gemeinsamem Interesse ist. Sie merken nicht die Bosheit der Sünde. Und ich frage dich, merkst du es denn? Weißt du eigentlich, wie böse Sünde ist? Weißt du eigentlich, wie abscheulich deine Gedanken in deinem Herzen sind und wie rasant sie sich ausbreiten in deinen Worten und auch in deinen Taten? Oder hältst du dich für so viel besser als die Mehrheit der Menschheit? Weißt du eigentlich, was da kocht in deinem Herzen? Was Sünde eigentlich ist? Mehr als nur ein Versehen, Mehr als nur eine schlechte, unweise Entscheidung. Eine Rebellion gegen Gott und sein Wort und sein Plan und das, was er für gut erklärt hat. Der Puritaner William Spurstow, er schreibt: Meine Sünden sind wie der Sand am Meer an Menge. O, wären doch meine Tränen wie das Wasser des Meeres an Fülle. Erkennst du eigentlich die Bosheit deiner Sünde? Zweitens, die Macht der Sünde. Die Brüder befinden sich in einer besonderen Situation. Sie sind weit weg von zu Hause. Und dazu befinden sie sich auf einem freien Feld. Weit und breit gibt es keine Zeugen. Wenn Josef schreit, niemand hört ihn. Niemand sieht ihn. Keine Kameras. Keine Beweise. Josef kommt allein zu ihnen. Er ist ihnen hilflos ausgeliefert. Und sie haben schon gleich mit dem Entschluss zum Mord auch eine passende Erklärung. Wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Es ist eine gute Gelegenheit. Und sie haben gute Chancen, dass niemand es mitbekommt und sie bestraft. Nun, wilde Tiere sind eine reale Gefahr in dieser Gegend. Das wäre eine glaubwürdige Erklärung für Josefs Tod. Und die Brüder, sie hätten nichts zu befürchten. Sie haben Josef nicht so gleich erschlagen, sobald er seine Träume erzählt hatte, noch im Haus des Vaters. Aber sobald sie ihn in der Ferne sehen, noch bevor er sie erreicht, in dieser Zeit analysieren sie ihre Situation, die Gelegenheit, die Chancen, ungestraft davonzukommen. Und schon sind sie alle dabei. Keiner wäre auch nur auf die Idee gekommen, ihn zu erschlagen vor den Augen des Vaters. Aber hier sind 10 von 10 Brüdern plötzlich alle der Meinung, perfekte Gelegenheit. Wir sehen hier etwas von dem Wesen der Sünde. Sie lauert. Sie lauert. Vielleicht sagst du, na, ich bin kein schlechter Mensch. Ich würde so etwas niemals machen. Nun, woran liegt das? Woran liegt es, dass du so etwas niemals machen würdest? An deiner Liebe zur Gerechtigkeit? Schätzt du und liebst du das Gute so sehr, dass es dich abhält vom Bösen? Ist es deine Liebe zu Gott, die dich abhält von der Sünde? Oder ist es die Angst vor der Konsequenz? Die Angst davor, es könnte dir am Ende doch mehr Schaden bringen als Nutzen. Die Angst, erwischt zu werden. Die Angst, zur Verantwortung gezogen zu werden in dieser Welt. Nun, in diesem Leben gibt es eine riesige Menge an Sünden, die nicht ausgelebt werden. Weil es einen Staat gibt, weil es Autoritäten gibt, weil es Polizisten gibt, die befugt sind, zu bestrafen. Wir sehen das im Internet. Wie kommt es, dass im Internet eine viel niedrigere Hemmschwelle für Beleidigungen, für Drohungen und Gewaltfantasien gibt? Wieso wird im Internet viel mehr an diesem Hass verbreitet, an Beschimpfungen, an Drohungen, als wenn man Leute auf der Straße trifft und mit ihnen spricht? Weil man es anonym machen kann. Und das Risiko, belangt zu werden, so viel geringer ist, als wenn du das Gleiche in der Öffentlichkeit auf der Straße sagen würdest. Menschen, die einen Internetzugang haben, sind nicht viel böser als solche, die kein Internet haben. Sie fürchten sich nur weniger vor den Konsequenzen auf dem freien digitalen Feld. Es offenbart etwas. Nicht wie böse das Internet ist. Es offenbart, wie böse unser Herz ist und wie sehr die Sünde in uns lauert. Und sobald eine Chance ist, eine Situation, eine Gelegenheit, wo wir denken, ah, hier komme ich ungeschoren davon, macht es sich Bahn, bricht aus. Aber wir sehen hier doch 2 Brüder, die noch einschreiten. die verhindern, dass Josef getötet wird. Oh, ist das nicht ein Beispiel dafür, dass diese Brüder doch ein funktionierendes Gewissen haben und doch eigentlich etwas Gutes wollen? Nun hört mal, Vers 21. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lass uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihm, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, also da, wo ihn niemand hören kann, wo er vielleicht verhungert oder verdurstet, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettete und ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Ruben wollte Josef retten. Das gibt uns doch irgendwie ein Vertrauen in die Menschheit zurück, oder? Nur nicht so schnell. Warum wollte er Josef retten? Aus Mitleid? Aus Bruderliebe? Wegen seinem moralischen Rechtsverständnis? Nun, der Text legt nahe, Ruben wollte Josef retten, damit er die Gunst seines Vaters zurückgewinnen kann. Nachdem Ruben mit seiner Stiefmutter geschlafen hatte, um seinen Anspruch auf die Familienführung zu demonstrieren, war er im Ansehen seines Vaters ziemlich gesunken. Und das zu Recht. Er hat heftig gesündigt, Unzucht getrieben. Und nun versucht er, nicht die Brüder zu überzeugen, dass es falsch ist, Josef zu erschlagen, dass es falsch ist, was sie da planen, sondern er will, dass Josef gefangen genommen wird und ausgesetzt wird, damit er als strahlender Held und Retter mit Josef vor dem Vater erscheinen kann und so wieder das Ansehen seines Vaters gewinnt. Und vielleicht wieder diese Stellung als Erstgeborener, dass er den Segen seines Vaters bekommt. Oh, eine treffende Gelegenheit, um seinen eigenen Traum zu verwirklichen. Besonders deutlich wird das daran, dass er, als er bemerkt, dass Josef nicht mehr da ist, in dieser Zisterne, da zerreißt er seine Kleider, ein Zeichen der Trauer. Aber er trauert nicht um Josef, sondern was sagt er? Der Junge ist nicht mehr da, ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Ruben verhinderte den direkten Mord, aber nicht aus edlen Motiven, sondern er glaubte, ein anderer Weg würde ihm persönlich, er würde ihm persönlich noch mehr bringen als der Gemeinschaftsmord. Rubens Karriereplan verhindert den Mord. Aber Judah, der hat doch bessere Motive, oder? Während Ruben vermutlich bei den Schafherden ist, sieht Juda eine Karawane von Händlern. In Vers 26 lesen wir, da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er, und seine Brüder hörten darauf. Juda bemerkt, Josef ist unser Bruder, er ist unser Fleisch. Wir sind doch eine Familie. Das klingt gut, oder? Doch auch er sagt das nicht aus moralischer Überzeugung, sondern nur, um seinen Vorschlag zu bekräftigen und mit ein bisschen nobleren Worten zu erklären. Eigentlich geht es ihnen darum, was er am Anfang sagt. Was für ein Gewinn ist es? Die Brüder wollen Josef unbedingt loswerden, sind bereit, ihn zu töten, ihn zu erschlagen. Aber wenn sie ihn verkaufen, in die Sklaverei verkaufen, dann gewinnen sie doch doppelt. Josef ist weg und sie bekommen dazu auch noch Geld. Der Mord lohnt sich weniger als der Verkauf. Was für ein Gewinn habe ich? Juda verhindert den Mord aufgrund seiner Habgier. Nun, worum es mir hier geht, ist zu zeigen, wie sehr wir uns oft betrügen. Wie sehr wir uns betrügen in Bezug auf die Sünde. Wir tun vielleicht Gutes, in gewissen Situationen etwas, das tatsächlich einem anderen hilft. sodass wir uns selbst wie besonders vorbildliche Menschen vorkommen. Wohltäter. Dabei hindert nur eine Sünde die andere. Unsere Selbstsucht, unsere Gier sucht einen Weg, sich als Tugend zu verkleiden. Und vielleicht wird eine größere Sünde durch eine kleinere Sünde abgelöst. Aber das ist fern davon, gut zu sein. Es ist fern davon, vorbildlich zu sein. Es ist fern davon, wohltätig zu sein. Das sind Beispiele dafür, wie kraftlos die Moral ist ohne Gott. Wie kraftlos du bist im Kampf gegen deine eigene Sünde ohne Gott. Die Brüder, sie denken überhaupt nicht an Gott. Dass Gott sie sieht und sie sich gegen Gott und sein Gesetz erheben. Gott spielt in ihrem Denken und Handeln fast überhaupt keine Rolle. Und alle vermeintlich guten oder weniger bösen Entscheidungen entstammen nur der Frage, was nützt mir mehr? Ohne die Furcht Gottes ist alles moralische Denken der Menschen kraftlos gegen die Macht der Sünde in unserem Leben, die in jedem Augenblick lauert nach einer Gelegenheit. Die in jeder Situation lauert nach einem Nutzen. Und ja, es mag hier und da eingedämmt werden. Und ehrlich, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Für all das Ausmaß an Sünden, das eingedämmt wird durch Richter, durch Polizisten, durch einen Rechtsstaat. Aber betrüge dich nicht selbst. Und halte dich für gut, wenn doch die Sünde in deinem Herzen nur bei jeder Gelegenheit lauert und fragt, wo ist mein Gewinn? Wo ist mein Gewinn? Die Sünde hat eine enorme Macht in uns. Und drittens, die Konsequenzen der Sünde. Wir sehen hier aber auch Folgen der Sünde, die Josefs Brüder nicht bemerken oder nicht einsehen wollen. Zum einen Entartung. Lest mal mit mir Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich, um zu essen. Fällt euch was auf? Wie stumpf ist ihr Gewissen geworden? Wie gefühllos und kalt, dass sie Josef ausziehen und in ein tiefes, trockenes Loch werfen. Und dann ruft einer, Mahlzeit, Brüder! Und sie setzen sich und essen. Entartung. Was ist passiert mit diesen Brüdern? Jakob vermutet, dass ein wildes Tier Josef angegriffen hat, als er den blutigen Mantel sieht. Aber das ist falsch. Es waren 10 wilde Tiere. Der Hass in ihrem Herzen, ihre Missgunst und ihre Eifersucht hat ihre Herzen so hart und kalt gemacht, so gefühllos, dass sie mehr wie wilde Tiere sind, die ihren Trieben folgen, als vernünftige Menschen. Sünde entartet, Sünde verunstaltet und verzerrt das Bild Gottes, in dem wir Menschen geschaffen sind. Jahre später erinnern sie sich daran, wie sie Josefs Seelenangst gesehen haben und sein Flehen um Gnade einfach überhörten. Sie blieben kalt. Sie haben scheinbar keine Gewissensnot, solange sie sich sagen können, ja, wir haben ihn ja nicht umgebracht, wir haben kein Blut vergossen. Wir sind gar nicht so schlimm. Entartung. Sünde verunstaltet den Menschen. Und Entfremdung. Sünde entfremdet auch. Sowohl von den Menschen, wie wir hier sehen, aber vor allem entfremdet Sünde auch von Gott. Die Brüder haben alle von Gott gelernt, gehört von dem, was Gott getan hat, von ihrem Vater, von ihrem Großvater. Sie alle tragen das Zeichen des Gottesvolkes an ihrem Körper, die Beschneidung. Aber durch ihre Sünde sind sie so weit von Gott und seinem Wort abgekommen, wie man es sich nur vorstellen kann. Schon die erste Sünde von Adam und Eva, sie entfernte sie aus der Gegenwart Gottes im Paradies. Und die Brüder, sie planen, ihren Bruder zu erschlagen und sein Blut zu bedecken. Das erinnert an Kain, der seinen Bruder Abel erschlug und noch weiter fortziehen musste von dem Angesicht Gottes. Und sie verbünden sich hier mit Ismaelitern und Midianitern. In Richter 8, Vers 24, da erfahren wir, dass die Midianiter zu den Ismaelitern gezählt wurden. Also scheinbar haben sich diese beiden Stämme schon früh verbunden. Und Ismaeliter wurde sozusagen ein Überbegriff. Und Midianiter ist dann hier nochmal eine genauere Form. Doch es ist bezeichnend, dass hier beide Namen erwähnt werden. Ja, manche liberale Theologen versuchen hier irgendwelche Widersprüche zu entdecken. Aber ich glaube, Mose geht es hier um etwas anderes. Es erinnert uns sowohl an Ismael, Abrahams Sohn mit Hagar, als auch an Midian, einen Sohn Abrahams mit Keturah. Beide Söhne sollte Abraham auf Gottes Gebot fortschicken aus Kanaan, denn sie sollten nicht die Erben der Verheißung Gottes sein. Für beide Söhne gab es einen ausdrücklichen Befehl, schick sie fort. Und Josefs Brüder, sie handeln wie Kain und sie verbünden sich mit Ismaelitern und Midianitern. Sie sind denen gleich, die fern sind von Gott, die fortgeschickt sind von Gott weg, die keine Gemeinschaft haben mit Gott. Sünde entfremdet von Gott, führt uns weg von seinem Segen. Ruben ruft verzweifelt aus, ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Genau das macht die Sünde. Es bringt uns weg von Gott und lässt uns in die Verzweiflung gehen. Wohin soll ich denn jetzt gehen? Sünde entfernt uns von allem Guten, von dem Segen Gottes. Und wir sehen hier aber auch eine Enthemmung. Sünde enthemmt. Das bedeutet, sie öffnet die Tür für weitere Sünden. Wie ein Spion, der sich in eine Burg schleicht und dann die Tore öffnet, damit die ganze feindliche Armee einziehen kann. Nach dem Verkauf des Bruders folgen Lügen, um ihre Sünden zu bedecken. Sie führen Jakob auf eine falsche Fährte, sie täuschen ihn, sie betrügen ihn. Und diesen Betrug müssen sie über viele Jahre aufrechterhalten. Diese Sünde, dass sie Josef verkauft haben, es zieht eine Menge an weiteren Sünden nach sich, um diese eine Sünde irgendwie zu bedecken. Und sie kommen über Jahre nicht heraus aus diesem Strudel, dass sie immer wieder neu mit Sünden das bedecken müssen, was sie einst getan haben. Und die Sünde frisst immer mehr um sich. Zieht immer mehr um sich. Und Entwürdigung. Wir wollen nächste Woche noch etwas auf Jakobs Trauer eingehen, aber es ist unfassbar, was die Söhne hier machen. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich trösten zu lassen. Die Mörder machen sich auf, um den Vater zu trösten.
um ihre Sünden verborgen zu halten, um ihren Plan und ihren Traum zu halten, opfern sie all ihre Würde und all ihre Ehre. Und obwohl sie der Grund sind für all der Trauer, heucheln sie, als wären sie bedacht um seinen Trost. Und zuletzt Entlohnung. In diesem Kapitel lesen wir noch nicht, wie die Söhne zur Rechenschaft gezogen werden. Das wird ein Thema in den folgenden Kapiteln. Aber dennoch gibt es hier einen Hinweis, dass Sünde Konsequenzen hat, auch in Strafe, in der Entlohnung. Erinnert ihr euch, wie Jakob, der Vater, damals seinen Vater Isaak angelogen hat und betrogen hat, um von ihm den Segen zu stehlen? Er nahm die Kleidung seines Bruders. Er schlachtete einen Ziegenbock und benutzte dessen Fleisch und Fell, um seinen Vater zu täuschen. Josefs Brüder nehmen die Kleidung ihres Bruders, schlachten einen Ziegenbock und gebrauchen das Blut, um ihren Vater zu täuschen. Ja, Sünde wird bestraft. Oft schon in einem Maß in diesem Leben. Endgültig aber an dem Tag, wo Christus wiederkommt und richten wird, einen jeden nach seinen Werken. Einen jeden nach seinen Werken. Sünde bleibt nicht ungestraft. Diese Sünde, sie wird auch die Söhne Jakobs finden, wenn sie nicht Vergebung erfahren. Viertens, die Kontrolle der Sünde. In diesem Kapitel sehen wir also den Fortschritt der Sünde. Die Bosheit, mit der sie sich entfaltet, mit welcher Macht sie sich gegen die Moral stemmt und welche Konsequenzen es nach sich zieht. Doch erstaunlicherweise ist dies für sich genommen nicht das Hauptthema dieses Abschnitts. Es geht nicht nur darum, wie schnell Sünde sich entwickeln kann. Ja, wir sehen hier auf eine dramatische Weise, wie zügig aus Neid und Hass, Gewalt, Grausamkeit, Lüge, Betrug und so weiter alles werden kann. Doch das Hauptthema dieses Abschnitts ist nicht die Weise, wie die Brüder Josefs voranschreiten in ihrer Sünde, sondern wie Gott trotz ihrer Sünde weitergeht nach seinem Plan. Wie Gott fortschreitet. Nicht nur trotz, sondern auch mit der Sünde und wegen der Sünde der Menschen. Der letzte Vers deutet es an. Während Jakob sicher ist, zerrissen ist Josef und über seinen Sohn trauert, lesen wir in Vers 36, und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Gottes Plan und Gottes Weg geht weiter. Die Brüder dachten, sie könnten den Traum ein Ende bereiten. Doch mit ihren Taten wirken sie sogar mit, dass sich dieser Traum Josefs erfüllt. Mit ihrer Sünde tragen sie sogar dazu bei, dass genau das eintritt, was sie verhindern wollten. Und wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Mit all ihrer Macht wollten sie den Plan Gottes verhindern. Und genau ihre sündigen Taten dienen jetzt dazu, dass es sich erfüllt. Das lehrt uns, Gott hat alles, was hier geschehen ist, in seiner mächtigen Kontrolle. Alles. Jedes Detail. Gott herrscht souverän darüber. Alles, was hier geschieht, ist keine Aneinanderreihung unglücklicher Zufälle. Die Tatsache, dass sich Josef verlaufen hat, es kostete ihm Zeit. Dass der Mann genau zur richtigen Zeit ihn ansprach, führte ihn überhaupt erst dazu, dass er seine Brüder treffen konnte. Dass dieser Mann überhaupt wiederum zur richtigen Zeit an dem richtigen Ort war, um zu hören, wo die Brüder hingehen sollten. Das war kein Zufall. Und es führte, all das führte dazu, dass Josef kurz vor der Karawane der Ismaeliter seine Brüder fand, die aus Gilead im Norden südlich nach Ägypten zogen, um Gewürze zu verkaufen. Es zeigt uns, Gott lenkt und leitet alle Dinge. Alle Dinge. Das bedeutet nicht, dass er die sündigen Gedanken in die Herzen der Brüder gegeben hat. Oh nein. Gott ist nicht der Autor von Sünde. Es war ihr Hass und ihre Ungerechtigkeit. Aber Gott gebraucht sogar den bösen Willen und die sündigen Taten der Menschen, um dennoch seinen Plan zu erfüllen. In unserem Bekenntnis nennt sich das die Möglichkeit der zweiten Ursache. Gott ist von allen die erste Ursache. Alles, was geschieht, es geschieht, weil er es erlaubt und beschlossen hat. Und manchmal greift Gott ganz direkt in das Geschehen ein, durch konkrete Wunder. Doch oft und meistens führt Gott durch zweite Ursachen, wie den Mann in Sichem, wie die Karawane aus Gilead und sogar die Sünde der Brüder, inklusive der individuellen Pläne von Ruben und Juda. Gott, er gebraucht all das, um das auszuführen, was er beschlossen hat und was er in diesem Traum schon angedeutet hat, was geschehen wird. Es muss doch alles mitwirken, damit Gott sein Wort erfüllt. Es muss alles mitwirken. Warum ist das so? Warum interessiert sich Gott überhaupt für unser Leben? Wenn wir doch so alle so sündig sind und kein Mensch wirklich innerlich gut ist, warum interessiert sich Gott dafür, was wir tun? Nun, die ganze Weltgeschichte gründet auf der Heilsgeschichte Gottes. Alles, was geschieht, es geschieht nur, weil Gott beschlossen hat, sein Heil zu bringen, Rettung zu bringen. Gott, der Vater, hat seinen Sohn, den er liebt, auf diese Welt gesandt, nicht zum Gericht, sondern zum Frieden, ja, zu unserem wahrhaftigen Wohlergehen. Er war in allem dem Vater gehorsam. Er hat uns gesucht und alle Mühe auf sich genommen, obwohl wir seine Feinde waren und kein freundliches Wort mit ihm reden wollten. Er wurde von einem seiner nächsten Gefährten für 40 Silberstücke verkauft. Er wurde von seinem eigenen Volk in die Hände eines fremden Volkes ausgeliefert, um ihn aus ihrer Mitte fortzuschaffen. Ihm wurden seine Kleider abgerissen und er litt große Schmerzen und Angst. Doch Gott ließ es alles zu. Nein, er hat es von Anfang an so geplant. Denn dies ist die einzige Rettung für uns Menschen. Die einzige Rettung für uns Menschen vor der Bosheit der Sünde und vor ihrer Macht und vor den Konsequenzen der Sünde. Jesus starb am Kreuz, um sein Volk von ihren Sünden zu erlösen. Deine Gerechtigkeit, dein Moralverständnis, deine Taten, deine Gefühle, all das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Du magst dich für gut halten. Deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn mögen dich für gut halten. Aber Gottes Wort ist der Maßstab. Das Wort Gottes, das du mit jeder Sünde ignorierst. Doch in der Vorsehung Gottes gibt es einen Mann, durch den wir gerettet werden können. Jesus Christus. Er hat die Sünde und den Tod besiegt. Er allein. Er ist gestorben, stellvertretend für Sünder, wie wir es sind. Am Kreuz hat er den Fluch und den Zorn Gottes getragen, damit wir in Frieden haben können mit Gott dem Vater. Vergebung für unsere Sünden. Er schenkt uns seinen Geist, damit wir das Gute lieben und das Böse hassen lernen. Nicht nur aus Selbstsucht, sondern aus Liebe zu Gott und einem Verständnis für das, was heilig und gerecht ist. Und weil er am Kreuz den Fluch für unsere Schuld getragen hat, verspricht er uns einen Lohn der Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen.